Es geht heute um den Heiligen Geist in der Predigt. Und ich habe mal zum Beginn ein Bild mitgebracht für uns. Und die Frage ist, der Heilige Geist wird ja oft als Taube dargestellt. Weiß jemand von euch, wo das herkommt? Warum das so ist? Sehr gut. Dietmar, ich wiederhole es nochmal. Es kommt aus Matthäus 3,16, wo Jesus am Jordan getauft wird. Und ich lese die Stelle mit uns mal gemeinsam vor. Matthäus 3,16. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Deswegen wird es so oft benutzt, dass der Heilige Geist als Taube dargestellt wird. Das kommt aus dem Matthäus-Evangelium und hier steht wie eine Taube, nicht als Taube. Das ist ganz wichtig, denn der Heilige Geist ist keine Taube oder kein Naturgeistwesen oder sonst was. Denn in der Bibel passiert nichts ohne Grund. Diese Darstellung oder Symbolisierung als Taube, die soll uns ja was zeigen, die soll uns ja was mitgeben. Und der erste wichtige Punkt ist, dass das bedeutet Sanftheit und Frieden, weil Tauben wirklich keine aggressiven Tiere sind. Also die greifen niemanden an. Tauben sind friedlich, die sind nicht bedrohlich. Und das ist ganz wichtig, so wirkt auch der Heilige Geist. Der wirkt immer sanft, werbend. Niemals gewaltsam. Der drückt keinen, der baut keinen Druck auf. Das zweite ist, wieso dieses Bild im Matthäus-Evangelium als Taube ist, weil in der jüdischen Opferpraxis die Tauben reine Tiere waren. Also das waren, und das passt einfach dazu, der Heilige Geist ist heilig. Und letztlich auch nach der Sintflut bringt eine Taube Noah den Ölzweig zurück. Kein anderes hätte ja alles sein können, aber eine Taube bringt den Ölzweig zurück, 1. Mose Kapitel 8. Und das zeigt einfach, hier beginnt etwas Neues. Und der Heilige Geist steht für Neuschöpfung, der steht für Leben, der steht für Neuanfang. Und deswegen denke ich, ist in Matthäus 3 eben dieses Symbol der Taube gewählt worden. Und was wollen wir uns heute anschauen? Wir wollen uns drei Themen mal anschauen. Das kann wirklich nur im Helikopterflug sein. Also wer sich tiefer damit beschäftigen möchte, bitte tut das. Wir wollen uns einfach mal anschauen, wer der Heilige Geist ist. Wer ist das eigentlich? Weil er wird oft zitiert und oft benutzt und in vielen verschiedenen Redewendungen und Bereichen. Und deswegen ist gut, sich mal zu überlegen, wer ist es eigentlich? Und was ist seine Aufgabe? Und dann wollen wir uns mal anschauen, wie der Heilige Geist im Alten Testament schon gewirkt hat, weil das ist sehr interessant, das auch zu sehen. Also der Heilige Geist ist keine Erfindung nach Jesus Christus, sondern der hat auch schon im Alten Testament gewirkt, aber anders, als er heute wirkt. Und dann wollen wir uns anschauen, warum wir diesen Tröster von Jesus bekommen haben. Und das bringt mich auch zur Textstelle für heute. Im Johannesevangelium Kapitel 14, Verse 16 bis 17 steht: Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wir wollen uns ein paar wichtige Punkte über den Heiligen Geist anschauen. Das sind 6 Punkte, die wir uns anschauen wollen jetzt. Und den ersten Punkt, den ich machen möchte, ist, dass der Heilige Geist Gott ist. Der ist ewig, er ist allwissend, er ist überall. Er ist überall gegenwärtig. Der Heilige Geist ist Gott selbst. Er ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Und das ist ganz wichtig, er ist nicht irgendein Gefühl, was ich erzeuge oder was ich haben muss, indem ich besonders oft Akkorde beim Lobpreis wiederhole, dass ich mich in Trance setze und dass ich was spüre. Das ist der Heilige Geist überhaupt nicht. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist Gott, die dritte Person der Dreieinigkeit. Und er ist eine Person, die denkt, die redet, die fühlt, die leitet. Jesus nennt den Heiligen Geist zusammen mit dem Vater und Sohn in Matthäus 28, 19. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er ist eine Person und deswegen, und wir kommen dazu später noch in der Predigt, weil er eine Person ist, kannst du ihn betrüben. Also du kannst, wenn du einen guten Freund hast, dann kannst du dich so verhalten, dass der Freund Abstand nimmt von dir. Das kannst du machen. Ein wirklich guter Freund wird dich nie verlassen, der Heilige Geist wird dich auch nie verlassen, aber du kannst eine Person betrüben. Das kannst du machen, indem du zum Beispiel ihn belügst. Ja, das hat Hananias gemacht. Das können wir nachlesen in der Apostelgeschichte 5, 3 bis 4. Er hat den Heiligen Geist belogen. Und da sagt die Apostelgeschichte, du hast nicht Menschen belogen, du hast Gott selbst belogen dadurch. Er ist eine eigene Person, unterscheidbar von Vater und Sohn und trotzdem Gott. Er wohnt in den Gläubigen. Das ist ganz wichtig. Gott ist nicht, wenn wir uns bekehrt haben natürlich, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben, dann wohnt er in uns. Gott ist nicht mehr irgendwo in den Sphären. Natürlich, da ist er im Himmel, das können wir nicht sehen, da haben wir keinen Zugang zu. Aber durch den Heiligen Geist wohnt Gott in uns. Bist du dir dessen bewusst? Gott wohnt in dir und dein Körper, dein Verhalten ist seine Wohnung. Und wir wollen uns so verhalten, dass Gott Ehre macht. Er wohnt in den Gläubigen. Der Heilige Geist, das ist ganz wichtig, macht Jesus immer groß. Immer. Es gibt es nicht, dass der Heilige Geist was gegen Jesus sagt. Das gibt es nicht. Also wenn du eine Stimme in dir spürst, die gegen Jesus ist, das ist mit Sicherheit nicht der Heilige Geist. Hundertprozentig nicht. Ja? Niemals würde er was gegen Jesus sagen. Er erinnert uns an Jesu Worte, er öffnet uns die Bibel, er verändert unser Herz. Deswegen steht es auch im ersten Johannesbrief drin, die fünf Zeichen eines wahren Gläubigen. Eines davon ist, dass er den Namen Jesus groß macht. Ja klar, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, wenn du gläubig bist, kannst du gar nichts gegen Jesus sagen. Das geht gar nicht. Ja, funktioniert nicht. Und deswegen macht er Jesus immer groß. Er befähigt uns. Er ist eine Kraft, die Gottes Willen wirkt. Durch den Heiligen Geist, erst durch den Heiligen Geist können wir glauben. Können wir fest im Glauben stehen. Das geht aus uns heraus gar nicht. Wir würden zweifeln. Aber erst wenn der Heilige Geist in uns ist, erkennen wir, dass das richtig ist, was in der Bibel steht. Wir glauben das. Er befähigt uns zum Dienst. Das ist ganz wichtig. Bilde dir bloß nicht ein als Christ, dass du was ganz besonders kannst. Ja? Nie. Der Heilige Geist befähigt dich dazu, Dinge zu tun. Wenn du das aus dir heraus machst, ist das der erste Schritt zur Hochmut und der erste Schritt, dass es nicht funktioniert. Er befähigt uns zum Dienst, er befähigt uns zum Zeugnis, er befähigt uns zur Heiligung, dass wir Sünde erkennen, dass wir die Kraft haben, nicht zu sündigen. Und er gibt uns die Gaben, und zwar sind die Gaben gegeben, nicht für uns selber, nicht für andere, sondern für die Gemeinde. Deswegen soll jeder Christ Mitglied in einer Gemeinde werden, das ist so wichtig. Ohne Heiligen Geist wäre Christsein nur Moral und Anstrengung. Mit Heiligem Geist wird das Beziehung, Kraft und Veränderung von innen. Erst dadurch geht das. Und, ganz wichtig, der Heilige Geist, der war von Anfang an da. Also der ist nicht irgendwie zugefügt worden, wie in so ein Gericht, jetzt kommt der Heilige Geist dazu. Der war von Anfang an da. 1. Mose 1, 1 bis 2, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Er war von Anfang an da. Es gibt nur einen Gott und dennoch begegnet er uns in drei Personen. In Vater, Sohn und Heiligen Geist. Was ist ihnen gleich, diesen drei? Nun, gleich ist ihnen das Wesen, denn alle drei sind vollkommen. Alle drei sind ewig, alle drei sind allmächtig, alle drei sind heilig. Denken wir an das Bild der Taube, diese Heiligkeit, diese Reinheit. Ehre. Ehre steht allen drei zu. Die Anbetung, die dem Vater zusteht, steht auch dem Sohn zu und steht auch dem Heiligen Geist. In der Bibel gibt es kein Beispiel, wo der Heilige Geist angebetet wurde, aber die Ehre gebührt ihm. Ihm gebührt Ehre. Sie haben alle das gleiche Ziel. Sie handeln immer zusammen in vollkommener Einheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eine vollkommene Einheit. Was ist verschieden? Verschieden sind die Personen. Der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Geist und der Geist ist nicht der Vater. Ganz grob, wirklich nur ganz grob, damit wir das verstehen, die Rollen im Heilsplan. Der Vater plant und sendet. Der Sohn wird Mensch, steht auf und rettet und bringt die Versöhnung durch den Sündenfall mit dem Vater. Und der Heilige Geist, der wendet das Heil an. Er wohnt in uns, er tröstet uns, er ist unser Tröster und er leitet uns. Wenn wir um Leitung bitten, bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns führt. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, wie die Unterschiede sind. Das ist wichtig. Also ein Gott, drei Personen. Gleich im Gottsein, verschieden in den Personen und verschieden in den Aufgaben. Schauen wir uns jetzt mal, und dann kriegen wir schon ein bisschen Gefühl dafür, wie die Unterschiede sind. Schauen wir uns jetzt mal das Alte Testament an, wie der Heilige Geist im Alten Testament gewirkt hat. Und ich hatte schon vorgelesen, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Heilige Geist war von Erschaffung der Welt an da. Der ist keine Erfindung des Neuen Testaments, er wirkt von Anfang an. Und wichtige Linien im Alten Testament sind, dass der Geist schöpft oder als Schöpfer tätig ist und Leben schafft. Im Psalm 104, 29 bis 30 können wir lesen: Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinem Odem, so werden sie geschaffen und du machst neu das Antlitz der Erde. Hier können wir lesen, dass der Heilige Geist die schöpfende und die schöpferische Kraft Gottes ist. Er gibt den Odem und er nimmt den Odem. Gottes Geist schafft und erhält das Leben. Deswegen wird das ja so tragisch sein, wenn die Gemeinde nach Thessalonicha entrückt wird. Weil jetzt ist durch die Gemeinde der Heilige Geist auf dieser Erde als schöpfende, als ordnende, als weisende Kraft. Aber wenn die Gemeinde entrückt ist, ist der Heilige Geist weg und das Böse kann sich entfalten. Dann kommt der Antichrist. Wenn der Heilige Geist weg ist, dann kann er kommen, dann kann sich das Böse entfalten. Das wird jetzt durch den Heiligen Geist alles noch zurückgehalten. Hiob 33,4, dort sagt Hiob: Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Hiob sagt dir ganz, ganz persönlich, der Geist Gottes, sein Leben ist das Werk des Geistes Gottes. Ein weiterer Punkt, also der Heilige Geist im Alten Testament ist der Leben erschafft, die Schöpfung aufrechterhält, ordnet, das Gute gibt. Und der Heilige Geist hat im Alten Testament, schon im Alten Testament, die Menschen ausgerüstet für besondere Aufträge. Er erfüllt einzelne Menschen mit ganz besonderen Fähigkeiten. Einige Beispiele, der Bezalel, der die Gegenstände für das heilige Zelt machen sollte, der wurde vom Heiligen Geist erfüllt und hat deswegen die Möglichkeiten und die Fähigkeiten bekommen, all diese Gegenstände, die Gott für das heilige Zelt wollte, auszuführen, für die Stiftshütte. Oder im 5. Mose 34, Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit. Der Geist Gottes kommt auf Josua und er bekommt Weisheit und Kraft und weiß, wie er das Volk leiten muss, wie er es in das gelobte Land führen soll. Josua, der Nachfolger von Mose. Oder im Buch der Richter können wir das sehen, die vielen Richter, die dort waren, als Israel nach Josua schon abgefallen war und das Volk immer sich von Gott entfernt hat und Gott dann einen Richter geschickt hat, der das Volk wieder auf den Weg Gottes zurückgeführt hat und dadurch wieder Segen kam. Und diese Richter waren alle ausgefüllt mit dem Heiligen Geist. Gott hat seinen Geist auf diese Menschen geschickt, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen konnten. Oder David, 1. Samuel 16 bis 13. Ich aber bin voll Kraft, voll Geist des Herrn, voll Recht und Stärke, sagt er dort. Der Heilige Geist sorgt letztlich dafür, dass Menschen ihre Aufträge ausführen können. Der Heilige Geist hat im Alten Testament schon das Volk Israel geleitet und geschützt. Der Heilige Geist ist in der Wolkensäule und in der Feuersäule vor dem Volk hergezogen. Das ist ein sichtbares Zeichen von Gottes Gegenwart und seiner Führung. Der Geist Gottes lag auf Mose und auf den Ältesten. Wir hatten schon gesagt, der Geist Gottes war auf Josua und auch auf den Propheten. Durch den Geist Gottes konnten sie warnen, konnten sie dem Volk Korrektur geben, konnten sie Trost spenden und sie geistlich vor Irrwegen schützen. Und letztlich, das ist wichtig, wenn wir uns das anschauen, der Geist Gottes, auch vor allem beim Volk Israel, hat immer ein Ziel. Er soll dem Volk Ruhe und Frieden geben. Das ist wichtig, sie sollen durch den Geist in Ruhe und Frieden geführt werden. Das ist immer wichtig, wenn wir um Führung durch den Heiligen Geist bitten. Er wird es nie so machen, dass du aufgewühlt bist, dass du denkst, was soll ich jetzt tun? Ist das richtig, was ich mache? Das ist nicht vom Geist. Der Geist führt dich immer in den Ruhe, in die Ruhe und den Frieden. Und wenn du vom Geist geführt bist, hast du diese innere Ruhe. Wenn du die nicht hast, wenn du aufgewühlt bist, ist das ein Zeichen, dass du das bist, aber nicht der Geist Gottes. Und letztlich wird er schon im Alten Testament allen Gläubigen versprochen. In der Apostelgeschichte 2 passiert das dann. Propheten wie Joel und Hesekiel kündigen an, dass der Geist Gottes einmal auf alle Menschen ausgegossen wird, die Jesus Christus annehmen werden, nicht nur auf Einzelne, wie das im Alten Testament war. Und das erfüllt sich dann letztlich zu Pfingsten in Apostelgeschichte 2. Der Unterschied vom Heiligen Geist vom Alten Testament zum Neuen Testament ist, dass im Alten Testament der Geist meist auf bestimmte Personen, oftmals an Ämter und Aufgaben gebunden, für bestimmte Zwecke gegeben wird. Und im Neuen Testament, das ist der große Unterschied, wohnt der Heilige Geist dauerhaft in allen Gläubigen. In allen Gläubigen. Und das bringt uns jetzt zum Neuen Testament. Der Heilige Geist im Neuen Testament, ich lese die Johannesstelle nochmal. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ein paar zentrale Punkte für den Heiligen Geist im Neuen Testament. Warum haben wir ihn bekommen? Warum hat Jesus den Vater gebeten, dass er den Heiligen Geist dauerhaft allen Gläubigen gibt? Nun, als ersten und wichtigsten Grund: damit wir nicht alleine sind. Damit wir nicht alleine sind. Jesus geht zum Vater, der geht weg. Er ist nicht mehr physisch da, er ist nicht mehr zu sehen. Aber wir bleiben geistlich nicht verwaist. Wir haben einen Lehrer bekommen, den Heiligen Geist. Jesus unterweist uns nicht mehr persönlich, aber der Heilige Geist, er unterweist uns. Der Geist Gottes ist gegenwärtig in deinem Alltag. In Angst, in Einsamkeit, in Schrecken, in Entscheidungen, überall ist er da. 24/7 365 Tage im Jahr, also im Schaltjahr 366, ein immerwährender Freund an deiner Seite. Sei dir dessen bewusst. Wir kommen noch darauf, was du tun kannst, damit du diesen Freund auch hörst. Weil oftmals hören wir ihn nicht oder leben ohne ihn. Was eigentlich tragisch ist. Wir haben ihn bekommen, damit wir nicht allein sind. Das Zweite, damit wir Jesus verstehen und an ihn glauben können. Der Geist öffnet unser Herz für Gottes Wort. Er erinnert uns immer wieder an Jesu Worte und überzeugt uns und überführt uns von Sünde und überzeugt uns von der Gnade Jesu. Durch den Heiligen Geist können wir die Bibel verstehen. Ich habe ein ganz persönliches Beispiel. Bevor ich mich bekehrt habe, habe ich öfter mal die Bibel gelesen. Ich habe die einfach, weil ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, ich habe Kinderbibel gekriegt und so weiter, ich habe die dann immer mal wieder aufgeschlagen, habe eine Seite gelesen, habe gesagt, brr, was ist das? Das verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe diese Worte nicht und das macht keinen Sinn. Nach meiner Bekehrung hat der Heilige Geist mir das alles aufgeschlossen. Ich konnte das verstehen, das war sogar so stark, dass ich teilweise nur eine Seite lesen konnte. Mehr habe ich nicht geschafft. Dann musste ich das weglesen, da sind mir die Tränen runtergelaufen. Aber da habe ich den Heiligen Geist so gespürt und so erlebt. Er hat uns das Wort oder hat mir das Wort aufgeschlossen. Damit wir Kraft zum Zeugnis haben, deswegen haben wir den Heiligen Geist bekommen, versuche nicht Menschen durch rationale Argumente oder starke oder auch sonstige Sachen zu überzeugen von Gott. Versuche einfach, wenn du über Jesus redest, kurz ein Gebet zu sprechen, sagen, Heiliger Geist, hilf mir, bring du mir die richtigen Worte. Sorg du dafür, dass ich das Richtige sage, weil er kennt den anderen viel besser als wir und er weiß, was wir sagen sollen, was wir nicht sagen sollen. Und er kann den anderen überführen. Und wir können das in der Apostelgeschichte 1,8 lesen. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Und er gibt uns auch die Kraft davor, Menschenfurcht zu überwinden. Wenn wir sagen, boah, da kann ich nicht drüber reden, das geht nicht, da werde ich ja schräg angeschaut, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dir die Kraft gibt, trotzdem über Jesus zu reden und er wird es tun. Wenn wir es aus uns heraus wollen, werden wir oftmals die Waffen streichen und sagen, kann ich nicht machen, geht nicht. Aber wir haben ihn bekommen, damit wir Kraft zum Zeugnis haben. Und letztlich, das ist natürlich ganz wichtig, damit wir innerlich verändert werden, denn wir haben es schon gelesen, der Geist, wir haben es gehört, der Geist ist der Schöpfer, der schafft Neues. Und so schafft er auch neues Leben in uns. Er formt unseren Charakter. Er macht uns Jesus ähnlicher. Das können wir wunderbar nachlesen in Galater 5,5. Der Frucht des Heiligen Geistes. Dort sind die 9 Punkte aufgeführt, die zeigen, dass der Heilige Geist in dir wirkt, dass du Liebe hast, dass du Geduld hast, dass du gütig bist, barmherzig bist. All diese Dinge, wenn das in dir zum Vorschein kommt, dann ist der Heilige Geist groß in dir, weil er vollbringt das. Daran kannst du das testen. Ja? Wenn du aufbrausend wirst, ungeduldig bist, nicht barmherzig, dann ist wahrscheinlich deine Persönlichkeit, dein Ego ziemlich groß in dir und der Heilige Geist sehr klein. Weil er vollbringt das in uns. Er leitet uns in ein neues Leben und sorgt dafür, dass wir innerlich verändert werden. Aus uns heraus können wir das nicht. Und das Schöne ist, das macht er Schritt für Schritt. Niemals mit dem Holzhammer oder er wird uns Schritt für Schritt verändern. Wir sind auf einer Reise mit dem Heiligen Geist, dass wir ähnlicher werden. Dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Wie wirkt der Heilige Geist in unserem Leben? Es sind nur noch 20 Minuten, keine Angst. Wir schaffen das, aber es ist halt wirklich viel Stoff. Aber es ist wirklich so interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie wirkt der Heilige Geist in unserem Leben? Nun, grundsätzlich, und das ist ganz, ganz wichtig, der macht das, was Jesus für uns getan hat, in unserem Leben wirksam. Das, was Jesus für uns getan hat, macht er in unserem Leben wirksam. Er wendet die Bibel in uns praktisch an, wenn wir es zulassen. Das ist immer der Punkt, wenn wir es zulassen. Weißt du, der Heilige Geist wird es sehr schwer haben, Oder du vielleicht sagst du, ich stehe still, ich merke nichts, es geht nicht weiter, ich mache immer wieder die gleichen Fehler. Dann stell dir die Frage, wer sitzt auf dem Fahrersitz deines Lebens? Du und der Heilige Geist ist Beifahrer. Ja, und der sagt dir was und du sagst, nee, ich fahre lieber links. Oder nee, ich fahre jetzt mal lieber im dritten Gang anstatt im zweiten. Oder keine Ahnung was, ja. Du bist aber im Driver-Seat. Oder lässt du ihn ab und zu mal fahren, das ist schon ganz gut, ja, dass du sagst, so, jetzt bist du mal dran. Oder darf er fahren? Und das ist der große Punkt. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, so zu leben, wie die Bibel das möchte, dass dir schwerfällt, gehorsam zu sein, dass du keine Frucht siehst in deinem Leben, dann frag dich, wer fährt eigentlich? Ist das mein Ego mit meinen Wünschen, dass du sagst, ja, Heiliger Geist, das darfst du schon hier, aber da, wenn es um meine Finanzen geht, hast du nichts zu sagen. Ja? Oder wenn es um meine Sexualität geht, hast du nichts zu sagen. Oder wenn es darum geht, nee, das mache ich selber, dann bist du im Driver-Seat, dann bestimmst du. Und wenn du sagst, nee, Heiliger Geist, du sollst das wirklich, jeden Bereich meines Lebens sollst du mich leiten, dann wirst du sehen, wie du dich veränderst. Und das ist der Kernpunkt. Sei ehrlich zu dir, wo bestimmst du und wo lässt du den Heiligen Geist bestimmen in deinem Leben? Welche Bereiche sagst du, diese Tür mache ich dir nicht auf, die bleibt zu? Und das ist der große Unterschied, dass du dann die Frucht siehst und dass du diese Kraft hast. Denn er möchte unseren Charakter verändern. Galater 5, 22. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist keine To-Do-Liste, überhaupt nicht, sondern das ist die Frucht, die der Geist wirkt, wenn wir ihm Raum in unserem Leben geben. Du brauchst auch nicht beten, Herr, gib mir mehr Kraft, gib mir mehr Ruhe, gib mir mehr Liebe für die anderen. Das brauchst du nicht beten. Du hast alles bekommen von Gott, alles. Es ist nicht so, dass er sagt, das erste Jahr in deinem Christsein kriegst du 5%, dann 10%, dann 20%. Du hast gleich 100% bekommen, du hast alles. Wenn das dir so schwer fällt, dann ist das, weil du im Driver's Seat sitzt, weil du fährst. Wichtig ist, ein Gebet zu sprechen, Herr, werde du groß in mir, dass ich so leben kann, wie du das willst. Ich möchte dir Raum machen, drück alles weg, was mein Ego ist und werde du groß in mir. Aber nicht, Herr, gib mir mehr Liebe. Du hast alle Liebe, die du brauchst. Du hast alle Geduld, die du brauchst. Du hast alle Kraft, die du brauchst. Wir haben alle das Gleiche bekommen. Der Heilige Geist wirkt in jedem von uns, der Jesus Christus als seinen Herrn angenommen hat. Was macht der Heilige Geist nicht? Oder wie wirkt der Heilige Geist in unserem Leben? Ich habe es gesagt, er verändert unseren Charakter. Er gibt uns Gewissheit und Nähe zu Gott. Wir wissen einfach, dass Gott da ist. Wir spüren diese Nähe. Er leitet uns und erinnert uns. Er befähigt uns zum Dienst und er deckt Sünde auf. Darauf möchte ich noch einmal ganz kurz eingehen. Sünde trennt von Gott. Sünde raubt dir den Frieden. Wenn du keinen Frieden hast, wenn du unruhig bist, wenn du das Gefühl hast, du dringst nicht gut durch zu Gott, dann schau, ob irgendetwas in deinem Leben ist, was du Gott nicht geben willst oder was du nicht verändern möchtest. Und der Heilige Geist deckt das in dir auf, und zwar nicht, um dich fertig zu machen, sondern um dich in die Freiheit zu führen, dass du davon loslassen kannst. Und das Wichtige dabei ist, dass wenn du Sünde erkannt hast, das ist das ganz Wichtige, und mehr wird nicht von uns verlangt. Mehr wird wirklich nicht verlangt. Wenn du Sünde in deinem Leben erkannt hast, dann ist das Einzige, was du tun sollst, zu sagen, ich will das nicht mehr. Umkehren. Mehr nicht, aber du musst sagen, ich will das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr, es tut mir leid. Und dann wird Gott das in Ordnung bringen. Und das Schöne ist, dass wir noch 100-mal hinfallen können. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil Gott das alles eingepreist hat. Ja? Wir müssen nur immer wieder aufstehen und immer wieder sagen, ich will das nicht mehr. Und dann wird es besser werden. Ja? Dann wird es besser werden. Der Heilige Geist deckt Sünde auf. Was macht der Heilige Geist nicht? Niemals würde er der Bibel widersprechen. Er manipuliert nicht und zwingt dich nicht. Er ist immer sanft. denkt an das Taubenbeispiel, der wird nie in dir einen so großen Druck entstehen lassen, dass du zusammenbrichst, sondern er wird dich immer ziehen wollen, sanft. Der Heilige Geist ist kein Orakel, das ist wichtig. Also frag ihn bitte nicht, soll ich heute die blauen oder die roten Socken anziehen? Ja, also es gibt ja Leute, die legen dem Heiligen Geist alles hin. Ja, alles. Das brauchst du nicht. Du hast einen Verstand bekommen, du kannst Dinge entscheiden, er ist kein Orakel. Und er wird niemals gegen Liebe, Heiligkeit und Wahrheit arbeiten. Das heißt, wenn irgendwo Unfrieden ist, auch wenn du das merkst, dass Spannungen da sind, dann kannst du davon ausgehen, hier arbeitet nicht der Heilige Geist. Der ist hier überhaupt nicht am Werk, sondern eher der Widersacher. Ja, das ist ganz wichtig. Also auch wenn du denkst, ich habe recht oder das ist geistlich oder das ist richtig und das sind Spannungen, da ist Kampf, dann ist das nicht der Heilige Geist. Der würde das nicht tun. Der arbeitet nicht gegen Liebe, Heiligkeit und Wahrheit. Der würde schon Dinge aufdecken, aber in Frieden und zurückhaltend, niemals in eine Konfrontation. Das ist ganz wichtig. Genau. Banale Sachen und Heiliger Geist, das können wir uns vielleicht nochmal anführen. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich frage den Heiligen Geist, der Geist hat mir gesagt, ich soll nach links gehen oder nach rechts sagen. Ja, der Heilige Geist wirkt so, aber er wirkt nicht wie ein Navi, das ist ganz wichtig. Der kann dich in scheinbar banalen Dingen leiten, wo du zum Beispiel sagst, geh jetzt nach links oder bleib ruhig oder ruf den an, das kann schon sein. Aber, und das ist auch wichtig, aber wir sollten kein System draus machen. Also wir sollten nicht drauf gucken, dass ich jetzt immer eine Antwort kriege, soll ich rechts gehen, soll ich links gehen, soll ich spazieren gehen, soll ich das nicht machen, da wird der Geist dir keine Antwort drauf geben. Wenn du anfängst, ihn in allen Dingen zu fragen, Gott redet in den Alltag hinein, ja, auch als sanfter Impuls, aber nicht, dass wir durch jede Kleinigkeit blockiert sind und dass wir ihn immer fragen müssen. Er hat dir Verstand, er hat dir Erfahrung, er hat dir Freiheit gegeben. Viel wichtiger als dieses Fragen, was soll ich tun, ist, als zu fragen, soll ich nach rechts oder nach links gehen, ist, wie ist meine Haltung zu gewissen Themen? Gehe ich mit Liebe an Themen ran? Gehe ich mit Offenheit an Themen ran? Ist es mir wichtig, dass Gerechtigkeit passiert? Ist es mir wichtig, dass Gehorsam da ist, auch in meinem Leben? Das sind viel wichtigere Fragen, als ständig zu fragen, was soll ich tun? Wie ist es? Ja, das ist einfach wichtig. Den letzten Punkt, den ich noch machen möchte, ist den Heiligen Geist betrüben. Kann ich den Heiligen Geist betrüben? Erinnern wir uns dran, er ist eine Person. Er ist nicht ein Gefühl oder irgendeine unbestimmte Macht. Er ist eine Person. Und Epheser 4, 29, 31 steht, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form der Bosheit. Typische Dinge, die in Epheser 4 eingesprochen worden, die den Heiligen Geist betrüben, sind unpassende und verletzende Worte auszusprechen. Wenn Bitterkeit in dir ist, wenn du ein nachtragendes Herz hast, also wenn du sagst, oh, das kann ich dem nicht vergessen, das trage ich mit mir rum, das ist nicht gut, das betrübt den Heiligen Geist. Das ist nicht gut. Du musst frei werden davon, du musst das loslassen. Wut, Zorn, Geschrei, gut, das hat man seltener, aber kann trotzdem vorkommen, je nach Situation. Ja? Ist aber nicht gut. Lästern, Verleumdung, wenn du schlecht über andere redest, allgemein, und das ist ganz wichtig, eine bewusste, festgehaltene Sünde. Das heißt, wenn du weißt, dass was in deinem Leben nicht in Ordnung ist, aber du willst dich davon nicht trennen und du willst das nicht ausräumen, das betrübt den Heiligen Geist. Und die Folgen davon sind folgende. Die Auswirkungen sind, dass beispielsweise Bibellesen und Gebet trocken wird. Also, oh, schon wieder in der Bibel lesen, keine Lust, ja. Oder dass man die Gemeinde vernachlässigt, dass man keine Lust auf Gott hat, dass man das lieber von sich wegschiebt und sagt, nee, heute bleibe ich zu Hause oder mache irgendwas anderes. Weil der Heilige Geist zieht dich eigentlich in die Gemeinschaft mit Gott und mit den anderen Geschwistern hinein. Du willst, du freust dich darauf. Du freust dich darauf, Bibel zu lesen. Du freust dich darauf, mit dem Wort Gottes dich zu beschäftigen. Du freust dich darauf, Brüder und Schwestern zu sehen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Also jetzt nicht 24/7, es gibt auch Zeiten, da muss man einfach allein sein. Aber prinzipiell, ja, ziehst du die Gemeinschaft und die Gemeinschaft Gottes und die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern vielen anderen Dingen vor. Wenn das alles für dich langweilig wird und trocken wird, prüfe dich, wo du stehst. Der Heilige Geist kann sich zurückgezogen haben aus deinem Leben. Warum auch immer. Ja? Wenn du inneren Frieden und Freude verloren hast, wenn das zurückgeht, wenn stattdessen so eine Unruhe aufkommt, ein ständiges sich beklagen, sich beschweren, es kann ein Zeichen sein, dass der Heilige Geist sich aus deinem Leben zurückgezogen hat. Weil wenn er stark in dir ist, hast du diese Ruhe, diese Freundlichkeit, dieses Frieden. Mir sind immer solche Menschen vor Augen in der Gemeinde, die immer so ein liebevolles Gesicht haben, wo ich mir denke, wow, das hätte ich auch gern. Ja, die strahlen das geradezu aus, diese Freude und diese Gelassenheit und diesen Frieden, den die haben. Das ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist stark in dir ist. Ein klares Zeichen davon, dass der Heilige Geist sich zurückgezogen hat von dir, ist, wenn du beginnst, Sünde zu rechtfertigen. Wenn du sagst, passt schon. Ist doch nicht so schlimm, hab ja keinen umgebracht, hab ja nur das gemacht. Ja, ach, jetzt mal, das habe ich jetzt nur ein bisschen was nicht zurückgezahlt. Ist ja nicht so viel, andere machen das viel mehr. Ich habe ja nur einen Kugelschreiber geklaut in der Firma und nicht wie die anderen einen ganzen Schlüsselsatz Werkzeug. Keine Ahnung was, aber wenn du beginnst, das zu rechtfertigen, wenn du Sünde rechtfertigst, klares Zeichen davon, dass da was nicht stimmt, ja, weil der Heilige Geist würde das nie zulassen, wenn der stark ist in dir. Der würde dich überführen, würde dir sagen, bring das in Ordnung. Ja, auf eine liebevolle Art und Weise natürlich. Oder wenn man dann letztlich, und das ist die höchste Auswirkung, die Liebe verliert zu den Menschen, wenn man hart wird, wenn man bitter wird, wenn man schnell gereizt ist. Alles Zeichen dessen, dass der Heilige Geist sich von dir zurückgezogen hat. Und er wird dich nie verlassen, niemals. Das haben wir gelesen in Johannes. Er wird immer bei dir sein, aber du kannst ihn betrüben wie eine Person. Wenn du einem guten Freund ständig blöde Dinge an den Kopf schmeißt oder ihn ständig enttäuscht, ja, der sagt auch, mach ich mal jetzt mal eine Pause, bevor ich wieder mit dir dich anrufe oder sonst was, ja. Und das ist so wichtig, dass wir das haben und dass wir das prüfen, weil Gott will uns die Fülle geben. Er will uns die Fülle geben durch seinen Geist. Das sollen wir haben und das wünscht er sich. Fassen wir zusammen. Der Heilige Geist ist Person. Er ist Gott und er ist die wirkende Kraft in unserem Leben. Er ist der, der ermöglicht, der das Theoretische zum Praktischen bringt. Ja? Er befähigt uns zu einem Leben nach Gottes Willen. Er ist immer bei uns. Er wird uns nie verlassen. Und ich möchte abschließen mit Epheser 3, Epheser Kapitel 3, Verse 14 bis 16. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken. Und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Amen.